Herzlich willkommen zu Breitband, heute mit Christian Conradi und einer Stunde voller spannender und interessanter Perspektivwechsel auf den längst alltäglich gewordenen Zauber des Internets. Ich war auf dem Berliner Medienkunstfestival Transmediale unterwegs und habe kreative Algorithmen erforscht, die die gefestigten Rollen von Mensch und Maschine hinterfragen und umkehren.
Und vielleicht kommen da so seltsame Dinge heraus, die man als Mensch sich nie zu denken gewagt hätte.
Ich habe einen Sammler obsoleter Medien und eine Digitalschamanin getroffen, die einen historischen Blick auf die Zukunft des Netzes wagen.
Ich glaube, wir sind irgendwie so ein Auslaufmodell. In gewisser Hinsicht sind wir schon nur Information.
Das klingt vielleicht merkwürdig und nach Science Fiction, aber in der Retrospektive normalisiert die Geschichte jede technologische Entwicklung.
Obsolete Medien, eine Internet-Dampfmaschine und kreative Maschinen.
Here I am, running your lives.
Das alles gibt's in dieser Stunde hier bei Breitband im Deutschlandradio Kultur. Über 10 Meter lange und 4 Meter hohe schwarze Holzregale stehen Anfang Februar im Berliner Haus der Kulturen der Welt. Sie sind Teil der Transmediale-Ausstellung Alien Matter. Soweit so ungewöhnlich. Sie sind mit 20.000 Videokassetten befüllt und so arrangiert, dass sie einen begehbaren Raum bilden. Mich erinnert Jupp van Lieflands Skulptur an Kubricks Monolithen aus 2001 Odyssee im Weltraum.
Man kann ja auch mal sagen, das ist ein Zugang zu quasi, sage ich mal, einem Raumschiff. Aber man kann auch sehen, das hat einfach die Shape von einem iPhone.
Eine Tür bzw. ein Durchgang mit abgerundeten Ecken, wie bei dem berühmten Apple-Handy, führt in die Skulptur hinein. Video Palace 44, The Hidden Universe, so heißt van Lieflands Arbeit.
Also das sind so alles versteckte, er geht jetzt die iPhone rein, ne? Er geht durch die iPhone.
Sehr schön, ja, ja. Ach, das ist mir tatsächlich noch gar nicht aufgefallen.
Aber man kann das auch anders sehen, aber das ist so eine Lesweise, die ich ganz lustig finde.
Was ich auch ganz interessant finde, da waren ganz viele Leute, die Kassetten rausgenommen haben.
Ja.
Und um zu gucken, ob vielleicht noch ein Aufkleber drauf ist, was da mal drauf war. Dass es nicht nur um die Form geht und um die Äußerlichkeit, sondern man will offenbar wissen, was der Inhalt dessen ist. Das ist schon interessant.
Aber dann weiß man das wahrscheinlich noch nicht. Weil da steht da irgendwie ein Titel und man kennt die Filme höchstwahrscheinlich nicht, weil es sind so viele von unsinnigen Filmen da drin.
Wurden eigentlich schon mal welche gestohlen?
Nicht viele, ich bin darauf vorbereitet. Hier unten steht eine Kiste mit Reservevideos. Ist nicht so ein Drama, ich sehe das nicht so dramatisch. Wie Sie schon sagen, das ladet auch irgendwie ein, da doch das anzufassen oder so. Ich sehe die Leute, die machen das auch, die fassen das an. So. Finde ich gar nicht so schlecht. Das sind für mich auch wieder neue Erkenntnisse.
Ich war auch einer von denen. Also kein Dieb, aber einer, der unbedingt wissen wollte, was auf den Kassetten ist. Oh, The Real Ghostbusters. Teil 1. Ja, sorry, es ist für. Ich bin schon fertig. Hat mich die Security zurechtgewiesen. Kunst. Zum Anfassen, sagt der Künstler. Die Security in der Ausstellung ist da nicht ganz so locker. Am iPhone-Tor zum VHS-Raumschiff werden Schuhüberzieher aus Folie verteilt. Der grelle, mintgrün leuchtende Fußboden im Innern der Skulptur soll sauber bleiben. Van Lieflandt und ich gehen ohne rein. Da sind wir nun, im metaphorischen Informationsraum eines längst obsolet gewordenen Mediums. Hier werden Erinnerungen wach.
Können Sie sich noch an den Moment erinnern, als Sie das erste Mal in der Videothek waren und sich eine Kassette ausgeliehen haben zum Beispiel?
Ja, total aufregend. inklusive Rekorde dazu. Weil meine erste Erfahrung war mit VHS, dass ich den nicht hatte. Wir hatten zu Hause keinen Videorekorder. Also das war eine große Sehnsucht. Und weil ich dann irgendwann natürlich alleine auf dem Zimmer gewohnt habe, dann habe ich mir irgendwie so einen Videorekorder gekauft und dann ging es los. Ne? Was für mich daran besonders ist die ganze Weg. Also von Avantgarde-Medium zu, das war genauso hip wie damals ein iPhone oder was auch immer. Ne? Aber das ist bei mir über die Liebe entstanden, Liebe zum Video- und Filmkonsum für mich. Und von daraus ist die ganze Weg, habe ich verfolgt, wie, sag ich mal, das Medium Video gestorben ist. Und die Anfangsliebe für Video ist jetzt mittlerweile, hat sich das geändert, dass ich Video mehr betrachte auf einer symbolischen Ebene. Es symbolisiert diese Vergänglichkeit von Medien, aber es symbolisiert auch, das Haptische oder das Moment, dass die Information, ich betrachte es jetzt als Information, noch haptisch und wahrnehmbar gespeichert ist, also relatiert an ein Objekt. Ja, das finde ich sehr spannend am Moment. Und damit arbeite ich.
Das ist ja auch die Kernfrage, mit der Sie sich beschäftigen, inwiefern Medien obsolet werden. Können heutzutage im digitalen Bereich eigentlich Medien als Träger sind ja eigentlich nicht mehr so relevant. Die Information, die kann ja kopiert, verwandelt, transformiert, in andere Formate umgewandelt werden. Ist das Medium als Träger heutzutage überhaupt noch so relevant, wie es die VHS-Kassette war?
Ich glaube, es ist mega relevant, aber da wird getan, als ob es nicht da ist. Es wird so irgendwie getarnt oder kamoufliert, aber man muss sich mal vorstellen, dass es riesen Maschinen gibt. Es sind riesen Maschinen, die diese Daten verwalten und möglicherweise laufen die ja noch auf Kohle. Ja? Könnte sein, Kohlestrom. Das weiß ich jetzt nicht, aber das stelle ich mir mal so vor. Man tut das immer, die Maschinerie ist einfach versteckt. Das ist das Ding, aber die Maschine gibt es immer noch. Aber wir haben das Gefühl, als ob das so irgendwie in der Luft so
Cloud.
Ja, verschwindet. Aber es gibt natürlich Maschinen, die das generieren, ne? Die das festhalten. Und ich glaube, das ist auch, wenn man sich so ein bisschen einliest und rumliest, ist es natürlich auch die Frage, ist das auch wieder compatible zu neueren Maschinen? Und wie läuft das eigentlich? Und was passiert ja eigentlich mit der riesen Fülle von Daten und Informationen? Und also mit dieser Installation habe ich auch mal versucht, da so ein, ja, mit alter Materie irgendwie doch so ein Gefühl zu vermitteln von einem riesen Überfluss an Information. Das kann man hier ja lebendig wahrnehmen. Das finde ich ganz spannend. Aber sag mal, auf Internet oder digital kann man das gar nicht mehr wahrnehmen. Aber irgendwo wird es doch gespeichert. Hm?
Ja, zumal, ich meine, ich habe gestern mal überlegt, 20.000 Videokassetten, nehmen wir mal an, da passen vielleicht so 90 Minuten drauf. Wenn man das überträgt auf eine digitale Datei, könnte man, würde ich mal sagen, vielleicht, sagen wir mal, 10 handelsübliche Festplatten bräuchte man vielleicht, um diese Anzahl an Video auf digital auf eine Festplatte zu speichern. Also es würde vielleicht in eine Schublade passen, was man da so physisch an Platz bräuchte. Wir sind jetzt in dem gleichen Informationsraum. Was hat es nochmal für Ausmaße? Keine Ahnung, vielleicht 1,50 hier breit und
11 Meter lang, 4,5 Meter hoch. Ja.
Das ist schon ein Unterschied.
Das ist ein Unterschied. Und das wiegt. Die Information wiegt. Ist schwer. Und ist ein völlig für mich auch logistische und Komponente dran, die irrsinnig ist. So. Dieser ganze Aufbau, das Verschleppen der Videokassetten, das Lagern der Videokassetten, das ist schon ganz faszinierend. So. Wie das auch zusammenhängt mit Arbeit oder mit physischer Aktivität. So.
Die haben wir heute nicht mehr. Heute ist alles nur noch ein Klick und ein Swipe auf dem Screen entfernt.
Ja, es gibt keinen Widerstand. Und, oder zumindest ganz wenig Widerstand. Und ich glaube, das ist auch, das hat irgendwie Folgen. Ja, das sind schon Unterschiede.
Ich glaube, das ist auch ein Trugschluss, in dem wir uns gerade befinden. Einerseits haben wir das Gefühl, wir können jederzeit an jede Information heran. Und wir leben irgendwie so in der Erwartung, dass es auch so ist. Und wir denken überhaupt nicht an die Zukunft. Wenn man sich wiederum die VHS-Kassette anschaut, Sie haben gerade gesagt, Sie haben selber noch welche zu Hause. Die kann man heute noch abspielen, vorausgesetzt, man hat einen Rekorder bzw. ein Abspielgerät. Es ist ja überhaupt nicht klar, was in 20, 30, 40, 50 Jahren mit den Online-Medien passiert. Es gibt ja auch diese Formulierung des Digital Dark Age, in dem wir uns eigentlich vielleicht jetzt befinden, weil in 100, 200 Jahren weiß man nicht, ob Server und Netzwerkstrukturen noch existieren und die Informationen dann noch gesichert sind.
Celluloid.
Ja.
Celluloid ist das meiste Haltbare, angeblich. Ich habe so lange mit Kassetten gearbeitet und mit Video. Und die letzte Zeit betrachte ich das immer mehr als, ich dachte, das war immer etwas außer mir, aber es ist etwas in mir. Ja? Ich bin eigentlich eine Kassette oder ich bin ein Medium. Wir sind alle Medium, worauf Informationen gespeichert werden. Wir leben in einem Zustand der Informationaustausch, also sage ich jetzt mal Kultur und Biologie. Und das sehe ich immer so für mich so klarer. Und ich glaube, das geht so irgendwo Richtung das Speichern in DNA. Ich glaube, das wird das Neue, irgendwann. Und wir werden sehen, wohin das führt. Aber letztendlich, ich glaube, wir sind irgendwie so ein Auslaufmodell. So, das ist irgendwie, ist das vorbei. Und dann geht das weiter. In gewisser Hinsicht sind wir schon nur Information. Kann man so betrachten.
Kann man so
betrachten. Das ist interessant, weil man sich selber oder die Welt als pure Information betrachtet.
Losgelöst von der Physikalität.
Ja, aber auch die Physikalität ist im Prinzip Information. Es ist eine bestimmte Organisation der Moleküle und der Materie, die dann irgendwie was kreiert oder uns ein Signal gibt.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Bitte.
Mit Jupp van Liefland kommt man in wenigen Minuten von der Videokassette über das Internet zur Gendatenbank. Einen ähnlich unerwarteten Verlauf nimmt auch die Biografie von Jeroen van Loon, ebenfalls ein holländischer Künstler. Er hat einerseits eine Internetdampfmaschine erschaffen, was schon beeindruckend genug ist, aber nicht nur das, er hat auch seine DNA sequenziert und im Internet an den Höchstbietenden verkauft. Warum? Das erzählt er mir gleich. Dutzende netzwerkähnlich angeordnete Glasröhrchen, verbunden mit einer Nebelmaschine, die immer wieder weißen Rauch ausstößt und durch das Rohrsystem jagt. An den Enden strömt er aus, bildet kleine Wolken und zieht weg, verpufft, verschwindet. Ein Internet heißt diese Installation von Jeroen van Loon. Ein Kunstwerk, das Fragen stellt. Ist das Internet von heute für die Ewigkeit gemacht? Sind Daten, Debatten und Diskurse nachhaltig oder verpuffen sie einfach? Ist die Utopie der Vernetzung nur eine Illusion, ein Trick? Van Loon geht es primär um die Sichtbarmachung des Unsichtbaren. Die handfeste Ebene des Netzes kommt ihm zu kurz, sagt er.
I think the physicality and the infrastructure side of the internet is definitely.
Ich denke, die Physikalität und die Infrastruktur des Internets ist definitiv unterrepräsentiert in der Debatte. Ein Grund dafür ist, wie wir darüber reden. Begriffe wie Cloud Computing, Streaming, kabellose Verbindungen. Wir tun so, als würde das Netz geradezu in der Luft hängen. Dabei besteht es zum Großteil aus Kupfer, Glas und Kunststoff. Man kann es anfassen. Nur wenige Menschen kennen die gesamte Infrastruktur des Netzes. Aber das ist auch in anderen Bereichen so. Wenn ich zur Toilette gehe, weiß ich nicht wirklich, was nach dem Spülen geschieht. Oder beim Auto. Ich habe keine Ahnung, wie ein Motor ganz genau funktioniert. Die Komplexität dieser Technologien und der damit einhergehenden Infrastruktur ist immens, obwohl sie im Alltag so einfach erscheinen. Kunst kann dabei helfen, die Zusammenhänge und Hintergründe besser zu verstehen. Außerhalb einer Ausstellung bekommen wir normalerweise nur ein Gefühl dafür, wenn die Infrastruktur zusammenbricht.
Wenn man ins Internet schaut, dann vergisst man eigentlich, dass diese Informationen, die wir bereitgestellt bekommen, nicht unendlich sind. Also wir gehen eigentlich immer davon aus, dass das ganze Wissen im Netz jederzeit abrufbar ist und dass es auch für immer abrufbar sein wird. Wenn man sich aber die digitale Ära anschaut, dann muss man ganz schnell feststellen, dass die eigentlich ein sehr kurzer Ausschnitt der menschlichen Kultur darstellt. Und deshalb stelle ich mir die Frage, ob Sie glauben, dass wir eines Tages auf das Internet schauen, so wie wir jetzt auf Ihre Ausstellungen schauen, dass alles nur eigentlich Dampf ist, der wieder verpufft.
Well, I think the internet will definitely disappear one day.
Ich glaube, dass das Internet definitiv eines Tages verschwinden wird. Es ist ja gerade einmal 20 oder 25 Jahre alt, kommerziell betrachtet. Der Telegraph war etwa 220 Jahre im Einsatz, bevor die Technik obsolet wurde. Auch das Netz wird irgendwann überholt und veraltet sein. Die großen Unterseekabel auf dem Boden des Ozeans werden dann wie Pyramiden sein. Nur noch riesige leere Kabel, die keine Daten mehr übertragen. Es verschwindet ja auch heute schon rapide, auf einer ganz kleinen Ebene natürlich. In ein paar Jahren werden wir zum Beispiel keine USB-Geräte mehr verwenden können. Und ob wir in Zukunft unsere Festplatten noch nutzen können, ist fraglich. Die Vorstellung, dass Daten im Internet für immer da sind, halte ich für falsch. Facebook, Instagram, Wikipedia, YouTube und so weiter, all diese Dienste werden verschwinden, sobald sie nicht mehr genug Umsatz machen. Wenn die Server abgeschaltet werden, dann war's das. Niemand kann diese Daten zurückbringen. Das Internet hat also durchaus Gemeinsamkeiten mit dem Rauch in meiner Installation hier.
It's almost similar as the smoke system you see here, but not literally.
Glauben Sie, dass es auch ein Vorteil sein kann, wenn man das Internet so denkt oder Applikationen so denkt, dass Informationen nur eine kurze Zeit bereitgestellt werden, so wie es ja Ihr Kunstwerk auch repräsentiert, dass Information übertragen wird und danach aber sozusagen sich in Luft auflöst und nicht mehr wahrnehmbar ist, nicht mehr konsumierbar ist?
Das war einer der Hauptgründe für diese Arbeit. Ich habe mich dabei auch an Dienste wie Snapchat und Facebook Live orientiert, wo Daten nur für kurze Zeit aufbewahrt werden und das Erlebnis im Vordergrund steht. Es gilt der Moment, das Jetzt, und danach ist es für immer weg. Dieses Gefühl hat das Internet zerstört, den Sinn dafür, im Moment zu leben. Ich kann die 8 Uhr Nachrichten von heute auch morgen um 4 Uhr sehen. Es spielt keine Rolle. Ich hoffe, dass sich das ändert und das Netz wieder mehr zu einem Erlebnis wird. Dass man zum Beispiel wirklich zu einem Ort gehen muss, um an Informationen zu kommen, oder dass der Zugriff auf eine bestimmte Anzahl von Leuten begrenzt ist, wie bei einem Konzert. Das heutige Internet ist zwar sehr funktional und hilfreich, aber es ist auch ziemlich langweilig geworden.
Because the internet as it is now is very, very functional and very helpful, but it's also quite boring.
Langeweile im Internet. Vielleicht war das ja der Grund für Van Loons Folgeprojekt Sellout mit C geschrieben. Ein englisches Kunstwort, auf Deutsch so viel wie Ausverkauf der Zellen. Dafür ließ er seine DNA sequenzieren. Ein Rohdatenpaket, 380 GB groß, mit sämtlichen Geninformationen seines Körpers. Er hat es über mehrere Monate im Internet versteigert. Wir geben doch eh schon alles preis im Netz, sagt er.
Well, if you want to put on your very cynical glasses, then we're just factory workers. Less than factory workers, because we don't even get paid.
Wenn man einen sehr zynischen Blick auf die ganze Sache richten will, muss man feststellen, dass wir alle nur Fabrikarbeiter sind. Nicht mal das. Denn wir werden nicht einmal bezahlt. Wir freuen uns zwar über Apps wie Facebook, Instagram, Twitter und so weiter, aber die wenigsten haben eine Ahnung davon, wie viele Daten sie abgeben und wie die Unternehmen unsere Daten weiterverkaufen und damit viel Geld verdienen. Wir geben uns damit zufrieden, ein Foto zu liken oder einen Tweet zu retweeten. Das ist wirklich eine seltsame Situation, in der wir da sind. Ich weiß nicht genau, was man dagegen tun kann, ab wann sich die Menschen dagegen auflehnen sollten.
A weird situation, and I don't really know what should happen when people should act to go against that.
But what's your personal conclusion after selling your DNA? Ich will von ihm wissen, wie sein Fazit lautet, nachdem er seine Gendaten verkauft hat. Übrigens für gerade einmal 1.100 Euro an einen belgischen Kunstsammler, der Verbeke Foundation.
It's a very strange conclusion.
Es ist ein sehr merkwürdiges Fazit, das ich gezogen habe, weil ich eben nun einmal Künstler bin und ein Werk erschaffen habe. Wenn ich ganz ehrlich bin, lässt sich mein Zustand am ehesten mit dem Spruch »Unwissenheit ist ein Segen« beschreiben. Das Kunstwerk, also meine DNA, wurde verkauft und das war der Hauptzweck. Das heißt, ich habe keine Kontrolle mehr über meine Daten. Was die Verbeke Foundation mit meinen Gendaten anstellt, ist ganz allein ihnen überlassen. Wenn ich viel darüber nachdenke, dann kann ich ziemlich paranoid werden, denn diese Daten betreffen nicht nur mich. Ich habe einen Sohn. Wenn ich also meine DNA-Daten verkaufe, dann sind das auch zu 50% seine Daten. Wenn das Genom nun analysiert wird und herauskommt, dass ich eine 80%ige Wahrscheinlichkeit für Magenkrebs habe und jemand die Ergebnisse veröffentlicht, dann hätte ich ein Problem. Denn es wäre nicht meine Entscheidung, diese Informationen über mich zu wissen. Meine Familie wäre auch betroffen, wenn das öffentlich würde. Und genau hier wird es interessant und komplex, denn es wird klar, dass Privatsphäre und Datenschutz im Genkontext nicht mehr nur auf eine Person beschränkt sind. Es handelt sich eben nicht nur um Facebook- oder Kreditkarteninformationen. Es sind Informationen, die eine ganze Blutlinie betreffen. Meine Eltern, meine Schwester, meinen Sohn. Man könnte also argumentieren, dass niemand über die eigenen Gendaten entscheiden darf. Denn streng genommen gehören sie nie nur dir allein.
Thank you very much.
No problem. I enjoy talking.
Jeroen van Loon hat die Kontrolle über seine Gendaten verloren. Sein Sellout-Projekt hat ihn in gewisser Weise zum passiven Akteur gemacht. Die Kontrolle hat nun möglicherweise einen Analysealgorithmus. Vielleicht müssen wir uns demnächst alle an diesen Rollentausch gewöhnen. Bei der Transmediale wird das bereits erprobt. Künstler und Werkzeuge tauschen ihre Rollen und ich als Beobachter werde in den Diskurs zwischen Mensch und Maschine hineingezogen.
Okay, der Roboter kommt jetzt auf mich zu. Ein runder Saugroboter, der hier durch die Ausstellung fährt und putzt. Der hier blinkt grün und rot und ist offensichtlich irritiert, versucht hier an so einem Kabel entlang zu fahren. Oh, jetzt piept er.
Die Künstlerin Eddie Wagenknecht hat drei handelsübliche Putzroboter zu höchst irritierenden Kunstrobotern umfunktioniert. Die tellergroßen Maschinenwesen sind so modifiziert, dass sie mal WLAN-Hotspot und mal Störsender sind. Sie verstärken oder unterdrücken damit die Funktionalität von anderen internetfähigen Geräten. Internet of Things heißt ihre Installation.
Ist jetzt die Batterie alle oder war es das? Kommt bestimmt gleich wieder die Security.
Ja.
I didn't do anything.
I guess it's just running out of battery. Am I interrupting your recording?
No, it's fine. That's low battery.
Yeah.
Oh, he's going again. Okay, das war wohl gerade ein Batterieproblem. Jetzt kommt ein neuer mit Blumen drauf. Did you give them names yet?
No, I should do that. This one is like
Namen haben die Roboter also noch nicht bekommen. Gerade weil die kleinen Dinger so scheinbar autonom agieren, wirken sie menschlich und sie werden gut versorgt. Wenn die Batterie leer ist, werden sie mit Strom gefüttert. Der Mensch wird zum Maschinenpfleger.
Okay, die müssen also wieder aufgeladen werden.
Ein Rollentausch. Damit beschäftigen sich gleich mehrere Arbeiten und Diskurse der Transmediale. Die Künstlerin Pina Yoldas hat ein Zukunftsszenario entwickelt, in dem eine künstliche Intelligenz die Weltherrschaft übernommen hat. Im Jahr 2039 spricht ein künstlicher Despot über sämtliche Kanäle zu den Menschen. Um die Bürger nicht zu beunruhigen, hat sie das Aussehen eines niedlichen Kätzchens angenommen.
Here I am watching you, not like the big brother, but like a curious kitten who adores you.
Einen weiteren Science-Fiction-mäßigen Rollentausch hat der Predictive Art-Bot in Gang gesetzt. Allerdings im Hier und Jetzt und völlig real. Hinter dem Projekt verbirgt sich ein Algorithmus, der auf der Grundlage aktueller Diskurse Konzepte für künstlerische Projekte entwirft, die Menschen realisieren sollen. Die kreative Leistung kommt also von der Maschine. Der Künstler wird zum Assistenten und zum Arbeiter des Algorithmus. Von der Philosophin und Kuratorin Inke Ahns wollte ich wissen, was an der Arbeit mit künstlicher Intelligenz eigentlich so interessant erscheint.
Sich künstlerisch mit KI auseinanderzusetzen, ist deswegen interessant, weil es natürlich die Gesellschaft als Ganze beschäftigt. Und Künstlerinnen und Künstler, die hier auf der Transmediale gezeigt wurden und werden, die zeichnen sich ja auch eher dadurch aus, dass sie bestimmte Entwicklungen hinterfragen, durchaus auch kritisch hinterfragen, eigentlich durchweg kritisch hinterfragen. Und insofern ist die Auseinandersetzung mit KI eine ganz zentrale, weil das eben aktuelle Entwicklungen sind. Und gleichzeitig, wenn Künstler anfangen, selber KIs einzusetzen, geht es natürlich auch um die Frage, können Dinge, die uns als Menschen kennzeichnen, können die an eine Maschine delegiert werden oder nicht? Also sprich Kreativität zum Beispiel. Der Predictive Artbot, der generiert ja Konzepte für zukünftige neue Kunstrichtungen, die er versucht vorherzusagen. Deswegen heißt er Predictive Artbot. Da interessiert die Künstler nicht nur eine Kritik an der künstlichen Intelligenz, sondern durchaus auch die Frage, können wir so ein System für uns arbeiten lassen und so ein bisschen zurücklehnen und mal gucken, was dabei rauskommt. Also bei manchen Ideen kann man den Daumen hoch machen und bei manchen Ideen den Daumen runter. So. Ist eine offene Frage. Also es ist nichts, was hier beantwortet wird. Es wird die Frage gestellt.
Ist ja auch eine offene Entwicklung, die noch längst nicht abgeschlossen ist.
Genau.
Ein ständiger Prozess.
Genau.
Wir können ja mal, während wir da hingehen, weiterhin, mich würde nämlich interessieren, der Begriff der künstlichen Intelligenz, der ist ja schon recht alt. Der geht ja wirklich tatsächlich Jahrzehnte zurück. Aber andererseits ist eigentlich auch der Begriff der Intelligenz an sich ja nicht abgeschlossen definiert. Der wird ja je nachdem, ob man einen Psychologen fragt oder einen Mathematiker oder einen Biologen, jeweils unterschiedlich definiert. Wie kann man denn von künstlicher Kreativität sprechen? Also was ist eine Form von künstlicher Kreativität, wenn man diese Metapher der KI sozusagen überträgt auf eine Artificial Creativity? Gibt es diesen Begriff überhaupt?
Das ist interessant. Nee, den habe ich noch nicht gehört. Aber vielleicht wird er jetzt ja durch Sie geprägt und aufgegriffen. Nee, also was Sie sagen, ist natürlich ganz richtig. Also wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen, dann ist es eigentlich ein absurder Begriff, weil wir wissen noch nicht mal, was menschliche Intelligenz ist. So. Und deswegen kann künstliche Intelligenz in der Form eigentlich noch gar nicht existieren. Es sind im Prinzip immer irgendwelche Annäherungen daran, die da stattfinden. Zu der Kreativität oder Artificial Creativity ist es eine Frage, wie man Kreativität definiert. Ne? Und es gibt ja auch in der modernen bzw. zeitgenössischen Kunst Kunstrichtungen, die als, ich sag mal, rekreativ vielleicht bezeichnet werden können. Also Künstler, die im Sinne der Appropriation Art schon vorhandene Materialien nutzen. Ich sage da nur, Andy Warhol ist so einer zum Beispiel, Pop Art, die mit vorhandenen Materialien arbeiten und diese neu kombinieren. Nichts anderes macht natürlich so ein System, so eine künstliche Intelligenz. Der Predictive Art Bot, der zieht sich seine Informationen aus aktuellen Kunstdiskursen, die auf verschiedenen Plattformen online stattfinden, und versucht einfach durch Neukombinationen mögliche künstlerische Entwicklungen vorherzusagen. Wie absurd das auch immer klingen mag, aber vielleicht ist ja ein richtiger Treffer dabei.
So ganz grundsätzlich interessiert mich tatsächlich auch die Rolle des Künstlers und die Rolle der Werkzeuge, weil früher waren die ja komplett
voneinander getrennt. Also wenn man jetzt mal so ganz klassisch einen Bildhauer betrachtet, der halt irgendwie seinen archaischen Hammer hatte, es war ein komplett passives Werkzeug, was der Künstler benutzt hat. Heute sind diese Rollen ja nicht mehr so klar zu trennen. Werkzeuge werden immer aktiver und beeinflussen ja auch den Kreativprozess und übernehmen ihn ja teilweise sogar schon. Also es gibt künstliche Intelligenzen, mit denen Google experimentiert, die Bilder malen. Es gibt KI, die Musik komponiert. Oder ein anderes Beispiel, Effekt-Plugins in der Bildbearbeitung in einem Videobereich, die Formen, eine Ästhetik, auf die Künstler immer wieder zurückgreifen. Also wie wirkt sich diese Entwicklung auf die Kunst und auf die Künstler aus?
Naja, sie kommentieren natürlich diese Entwicklung einerseits auf durchaus kritische Weise und andererseits liegt auch ein gewisser Reiz darin, diese Instrumente zu benutzen. Und in der Tat, es findet eine Veränderung statt. Die Werkzeuge sind nicht mehr nur passive Objekte und passive Werkzeuge, die von einem Menschen benutzt werden, sondern sie werden auf einmal selbst aktiv. Und da stellt sich eben auf eine neue Art und Weise die Frage nach der Agency oder danach, wer handelt hier eigentlich? Sind es wirklich nur wir oder sind da auch andere Faktoren am Werk, andere Agenten oder andere Akteure am Werk? Und das ist, glaube ich, eben auch der Reiz, mit so Systemen zu arbeiten, dass da eventuell auch Dinge entstehen, an die der Künstler vielleicht gar nicht gedacht hat. Es wird durchaus auch, sag mal, experimentiert und vielleicht kommen da so seltsame Dinge heraus, die man vielleicht als Mensch sich nie zu denken gewagt hätte oder...
Nochmal vielleicht auf den Predictive Art Bot zu sprechen kommt. Also letztendlich kann man ja sagen, vereinfacht, da ist ein Algorithmus, der aus Online-Diskursen Konzepte erarbeitet, die Künstler dann ausführen sollen. Unter anderem wird das eben via Twitter kommuniziert und da steht auch, Zitat, die nächste Avantgarde wird von einer Maschine kommen oder losgetreten werden. Also sparked ist da der englische Begriff. Ist das nicht eigentlich eine dystopische Aussicht? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil es auf eine andere Art und Weise auch so utopisch formuliert ist oder so euphorisch formuliert ist, mit Großbuchstaben auch.
Ich würde fast sagen, das ist eine Neuauflage des futuristischen Denkens. Also das ist ja, die Futuristen haben ja Anfang des 20. Jahrhunderts auch gedacht, so die einzige Schönheit liegt in der Maschine und so weiter. Aber es ist, glaube ich, durchaus ironisch gebrochen. Ich weiß nicht, ob die Künstler wirklich selber dran glauben, weiß ich nicht. Ich bin selber schon mal gefragt worden von wegen, Frau Arns, können Sie sich nicht vorstellen, so eine Ausstellung von einem Algorithmus kuratieren zu lassen? Und da habe ich gesagt, nee, derzeit noch nicht, weil die Algorithmen oder die KIs noch nicht gut genug sind. Weil mir im Moment immer mehr von demselben angeboten wird. Kunden, die das Buch gelesen haben, kauften auch. Oder Kunden, die das gekauft haben, kauften auch und so weiter. Da sind eigentlich keine großen Überraschungen, die mich da erwarten. Und für das Kuratieren von der Ausstellung sind wir leider noch nicht so weit. Sonst könnte ich mich ja auch zurücklehnen und irgendwie den Algorithmus mal machen lassen.
Dass ein Computer die Kuration einer Ausstellung übernimmt, ist also noch Zukunftsmusik, sagt Inke Arns, Kuratorin, Philosophin und Leiterin des Hardware-Medienkunstvereins Dortmund. Was eine künstliche Intelligenz allerdings schon sehr gut beherrscht, ist das Schreiben und Sprechen. Und zwar so gut, dass man nicht zweifelsfrei sagen kann, wer in diesem Fall Autor und Sprecher ist. Mensch oder Maschine? Die Auflösung gibt's gleich.
might be in the same time, in the same time the actual world, the development of the strong thinking of the species.
Was Sie hier hören, ist ein Text über die Menschheit, verfasst von einer künstlichen Intelligenz, also einem mehr oder weniger selbstlernenden Computerprogramm.
Of the self and how the single individual for the sensations of the subject of the culture, each other.
Trainiert wurde es mit diversen wissenschaftlichen, literarischen und historischen Texten über die Menschheit. Die Performance-Künstlerin Erika Ostrander hat den KI-Text vertont. Recursion, Rekursion heißt die Arbeit von Künstler und Datenforscher Sascha Poflip. Er hat mir im Interview erzählt, wie nah sich Mensch und Maschine auf kognitiver Ebene bereits sind. Zuerst wollte ich von ihm wissen, worauf genau der Text seiner künstlichen Intelligenz basiert.
Freuds Unbehagen in der Kultur und Hegels Phänomenologie des Geistes. Verschiedene Encyclopedia-Einträge wie Bewusstsein, Gesellschaft, menschlicher Körper, all diese Sachen.
Die Auswahl haben aber schon Sie getroffen, mit welchen Texten die Maschine trainiert wird.
Genau, das war eine sehr subjektive Auswahl, die sich aber darum drehte im Prinzip, dass es alles Texte sein sollten, die sich mit der Menschheit auseinandersetzen. Also das ist der Text, den Erika vorliest. Ja.
Den wir jetzt auch gerade hier schon so ein bisschen im Hintergrund hören. Also was mir da auffällt, ist die Art und Weise, wie der Text performt wird, ist ja auch schon annähernd maschinell, wie es klingt. Wenn man natürlich weiß, der Text, den sie dort vorträgt, ist von einer Maschine geschrieben, dann kommt sofort dieser Gedanke, dass die Grenzen zwischen Mensch und Maschine da so fließend sind und man nicht mehr wirklich sagen kann, wo fängt die Maschine an, wo hört sie auf, wo beginnt der Mensch und so weiter. War das von Anfang an auch ein Gedanke, den Sie verfolgt haben?
Eigentlich nicht. Also das ist sowas, was natürlich oft in künstlerischer Arbeit und auch wissenschaftlicher Arbeit geschieht, dass das eigentliche Thema sich im Prozess erst so enthüllt. Und das ist genau das, was passiert ist, nämlich dass wir diesen Text hatten und sie ihn gelesen hat und im Prinzip so der Sweet Spot für den Vortrag eigentlich der Moment war, wo es zu schnell war für sie und sie dadurch quasi nur noch gesprochen hat und quasi zum Anhängsel der Maschine wurde oder zum so das Maschinelle im Prinzip reflektiert. Also wir sind Informationsverarbeiter im Prinzip und daher kann eine Maschine im Prinzip, wenn man nur wüsste, wie es funktioniert, auch das Gleiche machen. Das sei natürlich dahingestellt. Das ist halt diese Membran, an der die Arbeit versucht zu arbeiten.
Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass wenn man sich mit iterativen oder rekursiven Prozessen beschäftigt und erst dann drauf schaut, wenn der Prozess schon im Gang ist, ist ja nicht mehr auszumachen, was der Anfang war. Also ist der Anfang und der Kausalzusammenhang eigentlich irrelevant heutzutage, weil man nicht mehr sagen kann, es ist die Maschine, die uns beeinflusst, die Technologie, die Information oder wir sind es, die Prozesse anschieben? Sind wir schon darüber hinausgekommen in der jetzigen Entwicklung, in der wir sind?
Das kommt darauf an, wie man das sieht. Ich bin an meiner Institution arbeite ich mit Leuten zusammen, die sich mit Anthropogenie beschäftigen. Das ist im Prinzip ein Wort, das Ernst Haeckel geprägt hat im 19. Jahrhundert, also die Ursprünge der Menschheit. Da wird drauf geschaut, dass eigentlich wir seit mindestens 100.000 Jahren nicht davon zu trennen sind. Und dass auch der Ursprung von Sprache sehr umstritten ist, weil natürlich die einen sagen, dass Sprache aus uns kommt, aber andere sagen, dass Sprache auf eine Art auch in uns reinging. Und was interessante Beispiele sind die Herstellung von Steinwerkzeugen, von denen auch hier eins in der Ausstellung ist, wo es einige Forscher gibt, die sagen, dass die Herstellung von diesen Werkzeugen hat uns im Prinzip erst die Sprache gegeben. Und das kann man daran sehen, wenn man MRI-Analysen macht von Leuten, die quasi in dem Moment Werkzeuge bearbeiten, dass sie Gehirnregionen benutzen, die mit der Sprache zu tun haben, was darauf Schlüsse zulässt, dass es ein viel tieferes, auch biologisches und ein organisches Gewebe gibt zwischen Technologie und dem, was wir sind. Also das ist natürlich ein Argument, das schwierig ist, aber dass man, glaube ich, um der Komplexität der Thematik als Spezies gerecht zu werden, muss man das auch ernst nehmen.
So grundsätzlich kann man vielleicht ja schon feststellen, dass Maschinen, also wenn wir jetzt im Kontext von KI und so ähnlichen Entwicklungen sprechen, immer menschlicher werden. Also sie können immer besser hören, in Anführungszeichen, immer besser sehen. Sie können auch Bilder kreieren, Texte schreiben, Musik komponieren. Andererseits werden wir als Menschen auf einer gewissen Sicht ja immer maschineller, weil wir ganz oft in ganz vielen Bereichen nur noch ausführende Akteure sind. Sozusagen, wir machen das, was die Maschine uns sagt. Also ganz simple Beispiele, Navigationsgeräte, wir folgen blind den Zeigern und der Stimme, die sagt rechts, links, geradeaus. Die Google- und Facebook-Algorithmen, die zeichnen uns ein Bild der Welt, wie wir sie wahrnehmen. Wo führt das hin? Also diese Auseinandersetzung, wie wir sie derzeit haben und die Entwicklung.
Ja. Was man im Moment sieht, ist so eine Übergangsphase zwischen zwei verschiedenen Arten von industrieller Revolution. Und das ist natürlich so die archimedische Technologie, dass der Hebel wird stärker im Prinzip. Und der Hebel, also unsere Beine als Hebel quasi werden verstärkt. Ne? Und was man jetzt sieht, ist das Gleiche auf einer kognitiven Ebene. So was wie Google Maps beispielsweise erlaubt ja eigentlich Wissen, das eigentlich unmöglich ist. Also, dass ich, als ich hingefahren bin, wissen konnte, wo in 100 Meilen Stau ist und das umgehen konnte, ist ja eigentlich ein super Wissen. Und dass das dann auch wieder direkte Auswirkungen haben wird auf wirtschaftliche Systeme. Und ich glaube, in so einem Zusammenhang ist es dann, muss man einfach so sehen, dass wir das Umfeld mit diesen denkenden Maschinen. Und wenn ich sage denken, dann meine ich nicht unbedingt selbstbewusst, sondern einfach, ne, also das Telefon denkt auf eine Art, nur auf eine andere Art. Oder das Netz als Ganzes denkt. Und dass wir mit diesen Technologien das Umfeld verändern und uns dann daran auch anpassen werden. Das ist einfach ein kontinuierlicher Prozess, der auch nicht enden wird, weil es plötzlich Maschinen gibt, die reden können. Und das ist, ich glaube, das ist sehr wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, dass es ein ganz langer Narrativ ist, der eigentlich wahrscheinlich zu unserem Nutzen ist am Schluss. Weil auch diese Technologien der Schlüssel sein könnten, um sich mit Sachen wie Klimawandel auseinanderzusetzen, weil nur mit solchen Systemen kann man quasi Systeme wie das Klima überhaupt denken. Also das Klima war vor Computern undenkbar. Nur durch den Computer ist das Wetter Klima geworden. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Was ganz oft, finde ich, nicht genug betrachtet wird, ist, dass in den Narrativen, die bestehen, immer ganz oft die Rede von Mensch gegen Maschine ist. Und als würde die Maschine uns was wegnehmen oder als würde sie uns erweitern oder so. Aber was viel zu wenig betrachtet wird, und ich finde, so könnte man ihr Werk eigentlich auch interpretieren, ist die Mensch-Maschine-Kooperation. Woran liegt das eigentlich, dass eigentlich viel häufiger so dystopische Narrative in den Diskursen ja stattfinden?
Das hat wahrscheinlich nicht zuletzt damit zu tun, dass Menschen nun schlecht da drin sind, sich die Zukunft vorzustellen. Obwohl wir wahrscheinlich die einzige Spezies sind, die sich die Zukunft vorstellen können, aber ziemlich schlecht.
Utopien zu erträumen ist schwieriger als Dystopien zu entwerfen, sagt Künstler und Datenforscher Sascha Poflepp. Dieser Einschätzung würde sicherlich auch Susan Traister zustimmen. Die britische Künstlerin hat mir im Gespräch eine sehr düstere, wenig hoffnungsfrohe Zukunft skizziert, in der ein hochautomatisierter, digitaler Turbokapitalismus herrscht. Das Interview mit ihr hören Sie gleich. dass Computer den Welthandel übernehmen, hat weniger mit Science Fiction zu tun, als Sie vielleicht ahnen. Suzanne Traister untersucht in ihrer Arbeit HFT The Gardener die Welt der Hochfrequenzhändler, die an Börsen mit sogenannten Trading-Bots agieren. Das sind Computerprogramme, die innerhalb von wenigen Augenblicken Aktien kaufen und verkaufen. Die haben Traister so sehr fasziniert, dass sie in ihrer Kunst die Verschmelzung mit der künstlichen Intelligenz auslotet, mit Bildern, Videos und Texten. Suzanne Traister hat dafür die Geschichte eines fiktiven Börsenhändlers namens Hillel Fischer Traumberg erschaffen. Der verbindet mit Hilfe von psychoaktiven Drogen sein Bewusstsein mit der algorithmischen Intelligenz. Traisters Arbeit bedient sich dabei an wissenschaftlichen, künstlerischen und schamanischen Praktiken. Ich wollte von ihr wissen, was sie zu diesem außergewöhnlichen Werk inspiriert hat.
It started off, I think, because of two books I read. One book I read was called Flash Boys by Michael Lewis.
Es begann mit zwei Büchern, die ich gelesen hatte. Zuerst Flash Boys von Michael Lewis. Er beschreibt die Geschichte des Unternehmens Spread Networks, wie es ein Datenkabel für den Hochfrequenzhandel gebaut hat. Ein spezielles Telekommunikationskabel von der Börse in New York nach Chicago. Damit waren die Händler um ein paar Millisekunden schneller als alle anderen und haben automatisch Gewinne gemacht. Zig Milliarden.
So they could make billions. And then I read this other book, which was a fiction, called The Fear Index by Robert Harris.
Das andere Buch war ein Roman von Robert Harris, Fear Index. Da geht es um einen Kerl vom CERN in der Schweiz, ein Genie. Der wurde von einem Hedgefonds-Typen angeheuert, um einen Börsenalgorithmus zu programmieren, der am Ende zu einer Supermacht wird. Es geht um Daten-Feedback-Schleifen, um das weltweite elektronische Sammeln von Informationen und darum, blitzschnell Entscheidungen zu treffen. Wenn es zum Beispiel eine Terrordrohung in einem Flugzeug gibt, dann bemerkt der Algorithmus das und verkauft sofort Aktien der Fluggesellschaft. So schnell geht das.
Collects so much data that's going on in the world. Like let's say there's some terrorist threat to an airline, the algorithm will find that information and it will sell the shares in the airline like this, quick.
Die Szenarien, die Sie gerade geschildert haben, sind ja teilweise Science-Fiction, aber wenn man sich die Realität anschaut, dann muss man auch schnell feststellen, dass das durchaus heute so passiert. Denn Algorithmen, die an der Börse handeln, innerhalb von Nanosekunden, Menschen sind da eigentlich außen vor. Man kann nicht mehr nachvollziehen, was dort passiert, wie es passiert, warum es passiert. Und deshalb interessiert mich, wie Sie diese Ebene, diese Welt der Algorithmen eigentlich beschreiben. Ist die losgelöst von unserer menschlichen Wahrnehmung?
I guess I don't see it as a separate thing. It's like a collaborative form of intelligence in a way.
Ich glaube, ich sehe das nicht als etwas Separates. Es ist vielmehr wie eine kollaborative Form von Intelligenz. In gewisser Weise so. Sie können ein Auto zwar fahren, aber Sie können es niemals selbst bauen. Wenn das Auto kaputt geht, brauchen Sie wahrscheinlich Hilfe von jemand anderem. Mit dem Fernseher oder dem Computer ist es genauso. Wir leben schon sehr lange in einer technologischen Gesellschaft, in der kein Individuum über die Fähigkeiten verfügt, die technologische Umgebung nachzubauen, die er oder sie täglich nutzt. Also in gewissem Sinne ist künstliche Intelligenz nur eine Erweiterung davon. Algorithmen losgelöst davon zu betrachten, halte ich für übertrieben. Algorithmus ist nur ein Wort, im Wesentlichen Code, der sich bewegen und Informationen sammeln kann. Es geht um kybernetische Feedbackschleifen. So wie der Computer, der im Schach besser als der Mensch ist. Intelligenz und Wissen wird kombiniert, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Obwohl besser natürlich von dem Wertesystem abhängt, mit dem Sie arbeiten. Letztendlich sehe ich das alles vielmehr als Teil eines großen, verschwommenen Ganzen.
Kind of big, blurry, continuous space in a way.
Den Charakter, den Sie beschrieben haben, der versucht, mithilfe von Drogen den Hochfrequenzhandelsalgorithmus zu beeinflussen, der zeigt ja so ein bisschen, dass der Charakter eigentlich einer Illusion auferliegt, dass er glaubt, dass er den Algorithmus beeinflussen kann. Ist das nicht auch so, dass wir das heutzutage auch tun, dass wir in einer Illusion leben, dass wir glauben, wir können den Algorithmus oder die Technologie und die Vernetzung noch kontrollieren? Und heißt das nicht im Umkehrschluss, dass wir davon loslassen müssen, den Gedanken daran, etwas unter Kontrolle zu haben?
Human beings never had control.
Die Menschen hatten noch nie die Kontrolle.
So control has always been an illusion.
An illusion, yeah.
Ja, Kontrolle war schon immer eine Illusion.
I suppose in a sense the issue is.
Ich glaube, die Sache ist die.
If we reverse our history and go back to a point where.
Wenn wir unsere Geschichte umkehren und zurück zu einem Punkt gehen könnten, wo es weniger Technologie gibt, werden wir letztendlich wieder im Heute ankommen. Denn Menschen werden die Technologien wiedererfinden. Wenn die Idee für eine neue Technik aufkommt, dann wirkt das am Anfang immer wie Science Fiction. Und im Nachhinein sieht es immer ganz normal aus. Das Telefon zum Beispiel. Vor ein paar hundert Jahren war die Vorstellung, mit jemandem in Amerika sprechen zu können, absolut verrückt. Jetzt ist das völlig normal. Das Ausmaß von künstlicher Intelligenz, die Strukturen, die sie hervorbringt und welche Auswirkungen das hat, können wir nicht vorhersagen. Nehmen wir zum Beispiel ein selbstfahrendes Auto, in das ich persönlich nie steigen würde. Sie wissen, sagen wir, dass 1 von 5 Millionen einen tödlichen Unfall im Jahr verursacht. Das sind jetzt nur Beispielzahlen. Es geht mir darum, dass dann alles nur noch Risikomanagement ist. Noch mehr als heute schon. Das klingt vielleicht merkwürdig und nach Science Fiction, aber in der Retrospektive normalisiert die Geschichte jede technologische Entwicklung. Und mit jeder Entwicklung gibt es gute und schlechte Ergebnisse. Das ist sicher gut für die Medizin. Aber es wird auch zerstörerische Technologien hervorbringen.
And there's often a bad outcome for technology of destruction. Essentially, to really make any serious change in the world, you have to change the human nature. You do. And no one's ever been able to do that.
Um wirklich irgendwelche ernsthaften Veränderungen in der Welt anzustoßen, musst du die menschliche Natur ändern. Und das ist bisher noch niemandem gelungen. Die Menschen sind Tiere. Sie sind gierig, eifersüchtig, sie sind wütend und voller Hormone, die durch ihre Körper rauschen. Sie lieben es, anderen Menschen Leid zuzufügen. Wir sind nicht diese netten Wesen. Wir können gute Gedanken haben, einige von uns zumindest. Wer ein schönes Leben hat, muss nicht schrecklich sein. Wer ein schreckliches Leben hat, wird wahrscheinlich wütend sein und jemanden töten wollen. Menschen wollen keine utopische Gesellschaft. Wenn Sie Leuten auf der Straße eine utopische Gesellschaft beschreiben, dann wollen sie die nicht. Die sagen, nein, das ist langweilig. Solange das so ist, würde ich immer Geld ins Gesundheitssystem und in Bildung investieren. So sind die Menschen wenigstens gesünder, glücklicher, informiert und gebildet und können bessere und hoffentlich positive Entscheidungen treffen. Das ist keine Raketenwissenschaft, aber ich denke, dass das im Allgemeinen eher nicht passiert.
I don't think it's rocket science, but I think that generally that is not what happens.
Okay, yeah. So basically, what you're saying is quite pessimistic. Control has always been an illusion, and you can't change human nature anyway. So.
And also, technology is.
Dazu kommt auch noch, dass man den menschlichen Drang, Technologie zu entwickeln, nicht stoppen kann. Und außerdem investieren Unternehmen so viel Geld in all diese Dinge. Man kann diese Bastarde nicht aufhalten.
You can't stop the bastards.
Trotz dieses düster pessimistischen Ausblicks bleibt zumindest die Hoffnung, dass im Rückblick, also in der Retrospektive, die Geschichte jede technologische Entwicklung normalisiert. Soll heißen, auch das selbstfahrende Auto und der maschinelle Börsenhandel werden eines Tages völlig normal sein. Vorausgesetzt, er bringt uns nicht um, fügte Suzanne Trace dann noch im späteren Verlauf unseres Gesprächs hinzu. Das war das Breitband-Spezial vom Internationalen Berliner Medienkunstfestival Transmediale, das in diesem Jahr zum 30. Mal stattfindet und in verschiedenen Ausprägungen noch bis in den März hinein Vorträge, Ausstellungen und Debatten anbietet. Links zu allen erwähnten Arbeiten und Künstlern finden Sie auf breitband.deutschlandradiokultur.de, wo Sie natürlich auch wie immer die Links zur Musik dieser Sendung finden. Die stammt heute vom kanadischen Musiker und Produzenten Crinkles. Mein Name ist Christian Conradi. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Tschüss.